Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Das sind heute unsere Themen. Männer und ihre Selbstüberschätzung. Warum das starke Geschlecht bei der Lebenserwartung die 2 auf dem Rücken trägt. Das beschäftigte diese Woche den Weltkongress für Männergesundheit in Wien. Die Würde der Kreatur wiegt schwerer als die Neugierde der Forscher. Das befand diese Woche das Bundesgericht zu 2 Tierversuchen an Affen in Zürich. Ein Entscheid mit weitreichenden Konsequenzen. Und erst fing er Delfine ein und trainierte den Star der TV-Serie Flipper. Dann wurde er zum Tierschutzaktivisten, Rick O'Berry. O'Berry ist die Hauptfigur des Dokumentarfilms Die Bucht über das alljährliche Gemetzel an Delfinen in der Bucht des japanischen Ortes Taiji. Wir haben O'Berry getroffen. Das ist Wissenschaft DRS2, am Mikrofon Patrick Tschudin. Männer und Frauen hören Wissenschaft DRS2. Vor dem ersten Beitrag wende ich mich zunächst an Sie, liebe Hörerin. Im folgenden Bericht geht es um Männer und deren Gesundheitsbewusstsein. Sollte der Beitrag Sie, liebe Hörerin, an Männer in Ihrem Umfeld erinnern, ist es leider kein Zufall. Zwar sind ja viele meiner Geschlechtsgenossen ziemlich immun gegen gut gemeinte Hinweise, aber, liebe Hörerin, schlagen Sie doch trotzdem einem Mann mal vor, in den Bericht reinzuhören von Margarete Engelhardt-Krajanek über den Weltkongress Männergesundheit, der letzte Woche in Wien stattfand. Vielleicht bringt's diesen einen Vertreter des vermeintlich starken Geschlechts dazu, etwas mehr Sorge zu tragen zu sich. Sie, lieber Hörer, der Sie jetzt gerade dabei sind, wenn Sie ehrlich zu sich sind, wissen Sie eigentlich bereits, was jetzt kommt.
Männer sind häufiger krank als Frauen. Und sie leiden mehr. Denn im Gesundheitsbewusstsein des Mannes sind Vorsorgeuntersuchungen nicht verankert. Und das erste Mal Kontakt mit einem Arzt hat Mann durchschnittlich im Alter von 50 Jahren in der Notfallstation eines Krankenhauses, erklärt der Wiener Urologe Siegfried Merin, Präsident der International Society of Men's Health. Das Bild, das Mann von sich hat, wird ihm zum Verhängnis.
Das Bild, das ich von mir habe, ist, ich bin jetzt ein bisschen klischeehaft, sage ich einmal, so ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger oder Conan der Barbar, groß, mächtig, stark, muskulös, unbesiegbar und damit unter Anführungszeichen unsterblich. Wenn ich aber im Gegenteil wie Frauen sage, ich habe nichts Kostbareres als meine Gesundheit und es ist eine Frage meiner Intelligenz, ich nenne es auch die Gesundheitsintelligenz, wie gehe ich mit meinem Körper und meinen Ressourcen um? Und ich gehe, bevor die Symptome auftreten, ich lasse mich impfen, um Krankheiten zu verhindern. Ist das ein völlig anderer Zugang, den Männer noch lernen müssen?
Männer rauchen mehr als Frauen, sie trinken mehr Alkohol und auch ihre Ernährung lässt zu wünschen übrig. Fazit: Bis zum 65. Lebensjahr sterben 5-mal mehr Männer an Herzinfarkt als Frauen. Männer müssen lernen, die Verantwortung für ihre Gesundheit selbst zu übernehmen, sagt Ritwan Schapsik, Professor an der Columbia University in New York, und beruft sich dabei auf aktuelle US-amerikanische Studien.
Wenn man zum Beispiel die Visiten zum Doktor nachguckt, sind Jungs und Mädchen gleich in Visiten. Warum? Die Mutter bringt beide zum Doktor. Wenn man auf Erwachsene schaut, dann sieht man, dass zwischen dem Alter von 20 und dem Alter von 50 Männer verschwinden von dem Gesundheitssystem. Frauen bleiben. Also es gibt interessante Statistik, zum Beispiel, dass viele Männer zwischen 40 und 55 gehen zum Doktor zum ersten Mal zur Zeit des ersten Herzinfarkts. Viele Männer stoppen Rauchen beim zweiten Herzinfarkt.
Männergesundheit ist zum brennenden Thema geworden. Denn die Scheu der Männer, zum Arzt zu gehen, kostet ihnen viele gesunde Lebensjahre. Doch auch die Ärzte müssen für das Thema sensibilisiert werden, sagt der Urologe Aksam Yassin aus Hamburg. Und hier hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. denn der Weg zur Vorsorgeuntersuchung führt beim Mann über seine sexuelle Gesundheit.
Wenn ein Mann, der 58 Jahre oder 59 Jahre alt war, ging zu seinem Hausarzt, hat ihm gesagt, ich kann sexuell nicht mehr, hat er gesagt, Sie haben genug in Ihrem Leben gehabt, Sie sind alt genug geworden. Jetzt ist das nicht die Antwort. Vielleicht war das die richtige Antwort vor 40 Jahren. Wir wissen jetzt ganz genau, dass diese Motivation, sexuelle Gesundheit, macht Tür und Tor offen für die Männergesundheit überhaupt. Das ist manchmal der erste Schritt zum Doktor, dass der Mann kommt und sagt, okay, ich habe Probleme sexuell, dann gucken Sie. Dann machen wir dieses Fenster auf, das heißt sexuelle Gesundheit, und dann hinterm Fenster sehen wir, in der Küche gibt es Diabetes, im Schlafzimmer gibt es Bluthochdruck und im Esszimmer gibt es erhöhte Blutfette. Da sind schweigende Killer, diese Krankheit. Sie machen keine akuten Beschwerden wie Herzinfarkt oder Durchfall oder Schmerzen im Arm oder so. Und deswegen sagen wir, die sind schweigende Killer. Und deswegen, die kann man nur entdecken, wenn man zur Vorsorge geht. Und ein Teil der Motivation zur Vorsorge bei den Männern, in den letzten Jahren haben wir gemerkt, seit 98, nachdem diese Potenzpille rauskam und so, dass die Männer dadurch motiviert werden, zum Arzt zu gehen.
Vom rezeptfreien Gebrauch handelsüblicher Potenzmittel rät Aksam Yassin dringend ab. Denn die Einnahme dieser Medikamente verschleiert oft gesundheitliche Probleme, die hinter einer Potenzstörung stecken. Werden Diabetes oder Bluthochdruck jedoch erkannt und richtig behandelt, wird auch die sexuelle Gesundheit des Patienten wiederhergestellt. Veranstaltungen wie der Weltkongress für Männergesundheit in Wien sollen helfen, die Patienten wachzurütteln. Das Ziel der Ärzte ist es aber, nicht nur Leben zu verlängern, sondern Männer und Frauen dabei zu unterstützen, gewonnene Lebensjahre in Gesundheit und Wohlbefinden zu verbringen, sagt Siegfried Merin.
Und wenn wir weiterdenken an das generelle globale Problem des älter werdenden Menschen und Männer sozusagen hier dann noch mehr Krankheiten aufweisen, weil sie zu spät zum Arzt gegangen sind, weil der Bluthochdruck, weil die Zuckerkrankheit, weil das Übergewicht nie behandelt wurden. Gibt es das Thema Männergesundheit in der Gesundheitspolitik und natürlich auch der Industrie, und hier sage ich einmal nicht die pharmazeutische, sondern zum Beispiel die kosmetische oder die Modeindustrie, die den Mann entdeckt hat. Die haben aber dazu beigetragen, dass Dinge wie älter werden für den Mann thematisiert wurden. Und in dem Augenblick, wo es thematisiert wird, entsteht ein Bewusstsein.
Der Wiener Urologe Siegfried Merin im Beitrag von Margarete Engelhardt-Krajanek über den Weltkongress Männergesundheit. Aus Wien zurück in die Schweiz. Das Schweizer Bundesgericht hat diese Woche einen möglicherweise folgenschweren Entscheid gefällt. Es bestätigte in dritter Instanz das Verbot von Versuchen mit Makakenaffen am Institut für Neuroinformatik der Universität und der ETH Zürich. Die Begründung ist zwar noch nicht veröffentlicht, aber sie stützt sich sehr wahrscheinlich auf die ursprüngliche Begründung der Tierversuchskommission des Kantons Zürich. Die Würde des Tieres sei höher einzustufen als der Wissensgewinn, den diese Affenexperimente liefern könnten, argumentierte diese Kommission. Christian Heuss, Sie kennen diese Experimente am Institut für Neuroinformatik. An was störte sich denn die Tierschutzkommission des Kantons Zürich?
Am Institut für Neuroinformatik werden Experimente mit Affen gemacht. Da wird eine ganze Kolonie von Affenmakaken wird gehalten und diesen Affen wird eine Hirnelektrode eingepflanzt, damit die Hirnforscher studieren können, wie diese Affen gewisse Handlungen ausführen, zum Beispiel Gegenstände aufgreifen und so beobachten können, was gleichzeitig in diesem Affengehirn geschieht. Die Affen erleben also eine Operation am Schädel, wo diese Hirnelektroden implantiert werden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite müssen diese Tiere auch dressiert werden. Zum Beispiel, dass sie eben mit einem Sirupsaft angelockt werden, damit sie in diesem Experiment mitarbeiten können.
Aber nochmals, an was stört sich die Tierversuchskommission? Ist es das Dressieren mit Sirup? Das kann es ja nicht sein.
Doch, das ist genau das, weil sie sagt, das Tier macht eben diese Handlung nicht freiwillig, sondern wird über einen Trick, nämlich diesem Sirupsaft, wird es praktisch überlistet und damit wird in seinen Grundzügen, sagt die Tierversuchskommission, würde letztlich die Würde dieses Tiers verletzt. Und die Tierversuchskommission macht damit eigentlich eine Güterabwägung, die auf der einen Seite die Würde beschreibt und auf der anderen Seite eben den möglichen Wissensgewinn durch diese Experimente. Und jetzt sagt sie, aufgrund eigentlich der Gesetze in der Schweiz, wiege diese Güterabwägung zugunsten des Tiers.
Aber die Würde des Tieres und die Güterabwägung, die haben Sie erwähnt, gegenüber dem Wissensgewinn, dem möglichen. Warum haben diese beiden Begriffe denn jetzt vielleicht quasi plötzlich einen so hohen Stellenwert?
Auf der einen Seite ist seit dem Jahre 2002 die Würde der Kreatur in der Verfassung verankert. Und das hat wiederum die Tierschutzgesetzgebung beeinflusst. In der letzten Revision, die 2008 in Kraft getreten ist, ist die Würde des Tiers und eben diese Güterabwägung, die die Tierschutzkommission des Kantons Zürich eben nun vollzogen hat, die ist ein ganz zentrales Anliegen. Und damit kommt eigentlich eine ganz neue Praxis auch in die Bewilligung solcher Tierversuche mit rein. Die Tierversuchskommission des Kantons Zürichs hat auch, kann man sagen, eine 180-Grad-Wendung vollzogen, denn vorher wurden die genau selben Experimente während über 10 Jahren klaglos, mehr oder weniger klaglos, bewilligt. Und die betroffenen Forscher sind natürlich ein bisschen konsterniert, dass jetzt die gleiche Kommission zu einem ganz anderen Ergebnis kommen kann.
Was sendet jetzt dieses Verbot für Signale aus für den vielbeschworenen Forschungsplatz Schweiz?
Also für die betroffenen Forscher ist das sicherlich tragisch. Die können ihre Forschung eigentlich in der bisherigen Art und Weise nicht mehr in der Schweiz durchführen. Und so verwundert es sicherlich auch nicht, dass einige dieser Forscher oder jetzt alle diese betroffenen Forscher am Forschungsplatz Zürich zusammen mit ihren Affen ausgewandert sind, nach Deutschland weitergezogen sind. Kann man sagen, das ist bedauernswert. Es gibt ähnliche Einschränkungen, aber durchaus auch in anderen Gebieten, zum Beispiel der grünen Gentechnologie. Auch dort sind die Richtlinien streng und Forscherinnen und Forscher klagen eigentlich genau dasselbe. Sie seien eingeschränkt in ihrer Forschungsfreiheit. Und tatsächlich kann man sagen, das ist so. Es ist eine Einschränkung, ein Korsett, das unsere Gesellschaft definiert hat und ein Korsett, über das man sicherlich immer wieder politisch und gesetzgeberisch diskutieren kann.
Informationen und Einschätzungen von Christian Heuss zum Bundesgerichtsentscheid vergangene Woche in Sachen Affenversuchen in Zürich. Und nun die Kurzmeldungen aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik, heute mit Pascal Bieber.
Gestern ging in Kapstadt die weltweit größte Konferenz zur Biodiversität zu Ende. 600 Forscher aus 70 Ländern beschäftigten sich dort mit der Vielfalt von Pflanzen, Tieren und Ökosystemen, beziehungsweise mit dem rasanten Schwund dieser Vielfalt. Die Staatengemeinschaft hatte sich zwar 2003 dazu verpflichtet, diesen Schwund bis 2010, also nächstes Jahr, signifikant zu bremsen. Aber es ist schon jetzt klar, das wird nicht gelingen. Nun haben Ökonomen an der Biodiversitätskonferenz vorgerechnet, was dieser Verlust volkswirtschaftlich bedeutet. Denn vielfältige Ökosysteme sind nicht nur schön anzusehen, sondern erbringen wichtige Dienstleistungen für den Menschen. Dienstleistungen, die in keiner Bilanz auftauchen. Die Korallenriffe auf der Welt seien beispielsweise ganze 172 Milliarden Dollar wert. Pro Jahr. Indem sie Nahrung und Rohstoffe zur Verfügung stellen, das Klima regulieren, Stürme bremsen und das Meerwasser säubern. Und nicht zuletzt lässt sich auch mit dem Schnorcheltourismus Geld machen. Ganze 50.000 Dollar pro Hektar Korallenriff, rechnen die Forscher vor. Mit solchen Zahlen hoffen sie, ein Umdenken zu erreichen, wollen zeigen, Biodiversität lohnt sich, auch fürs Portemonnaie. Berner Forscher vermessen den äußersten Rand unseres Sonnensystems. Gestern veröffentlichte die Zeitschrift Science erste Resultate dieser sogenannten IBEX-Mission. Ein Satellit in Erdumlaufbahn vermisst aus der Ferne Teilchenkollisionen am äußersten Rand des Sonnensystems, in der sogenannten Heliopause. Dieser Rand ist Schutzschild vor intergalaktischen Einflüssen, denn an dieser Grenzfläche kollidieren von der Sonne weggeschleuderte Teilchen mit Teilchen ferner Galaxien, Sternen oder Kometen. Bisher gibt es nur vage Vorstellungen davon, wie es dort aussieht, denn Weltraumsonden brauchen 30 Jahre, bis sie dort sind. Dank Technologie, die der Weltraumforscher Peter Wurz mit seinem Team von der Uni Bern entwickelt hat, wird die IBEX-Sonde über die nächsten 11 Jahre diese Grenzfläche kartieren. Erste Resultate überraschen. Die neuen Karten der Heliopause zeigen eine komplett andere Physik, als die Theoretiker aufgrund ihrer Modelle erwartet haben.
Wenn Sie diese Modellierung machen, bekommen Sie eine Vorhersage, wie die Himmelskarte aussehen sollte. Und was wir gemessen haben, sieht komplett anders aus. Also wirklich komplett.
Mehr zur IBEX-Mission und ein Gespräch mit Peter Wurth finden Sie im Internet unter wissenschaft.drs.ch. Hirnforscher brauchen für ihre Experimente Versuchspersonen. Häufig sind das Studierende. Etwas exotischere Versuchspersonen haben nun Forscher des Baskischen Zentrums für Gehirn und Sprache für ihre neueste Untersuchung im Fachblatt Nature aufgeboten. Ehemalige kolumbianische Guerillakämpfer. Die Forscher wollten herausfinden, wie das Gehirn von Analphabeten aussieht. Dazu kamen ehemalige Guerilleros wie gerufen, dass sie in den Wäldern und Bergen Kolumbiens nie lesen gelernt hatten. Nun verglichen die baskischen Forscher Gehirne von Guerilleros, die bei einem Wiedereingliederungsprogramm lesen lernten, mit solchen von Guerilleros, die mit dem Lesetraining noch nicht angefangen hatten. Und fanden heraus, bei den Noch-Analphabeten sind die beiden Hirnhälften schlechter miteinander verbunden. Das hätte man zwar auch bei Kindern erforschen können, die zu lesen beginnen, aber bei Kindern sei das Gehirn noch so formbar, dass man nie wisse, welche Hirnveränderung vom Lesen stammte und welche vor einem anderen Entwicklungsphänomen, schreiben die Forscher. Deshalb seien Guerilleros als Untersuchungsobjekte optimal gewesen.
Sie hören Wissenschaft, DRS2. Der Dokumentarfilm «Die Bucht» sorgt weltweit für Wirbel. «Die Bucht» prangert den Delfinfang im japanischen Taiji an. Jedes Jahr treiben Fischer dort über 20.000 Delfine in einer Bucht zusammen. Davon wählen Händler einige Dutzend aus und fangen sie für Delfinarien in aller Welt. Der große Rest wird abgeschlachtet. Ihr Fleisch zum Verzehr verkauft. Neben den Delfinen steht im Film «Die Bucht» ein Mann im Zentrum, ein Mann, der sich vehement gegen die Schlachterei in der Bucht von Taiji einsetzt, Rick O'Berry. Der Name O'Berry sagt Ihnen vielleicht noch nichts, aber Flipper kennen Sie ziemlich sicher, den Delfin der gleichnamigen Fernsehserie aus den 60er und 70er Jahren. O'Berry war Flippers Trainer. Thomas Häusler hat den Film «Die Bucht» gesehen und dessen einen Protagonisten Rick O'Berry getroffen.
Viele kennen ihn noch, den Titelsong von Flipper. Die beliebte Serie wurde über die Jahre x-mal wiederholt. Spielt man Rick O'Berry den Song vor, dann erlebt man eine Überraschung. Obwohl er sich heute gegen alles stellt, was Flipper verkörpert. Der Fang von Delfinen, ihre Gefangenschaft, die Dressur. Trotz alledem löst der Flipper-Song keine negativen Gefühle in ihm aus.
It brings back a lot of memories of halcyon days living with the dolphins.
Der Song hole ihn zurück in jene 7 glücklichen Jahre, in denen Flipper gedreht wurde, wechselweise im Miami's Aquarium und auf den Bahamas. Die meiste Zeit verbrachte er mit den geliebten Delfinen, unter und über Wasser, um das Drehbuch in Delfin-Action zu übersetzen. Ein cooler Job sei das gewesen. Jedes Jahr konnte sich der Mitzwanziger damals einen neuen Porsche leisten. Doch ein paar Details trübten das Idyll.
Well, I captured probably 100 dolphins and in the process of capturing some of them drowned.
Ich selbst fing etwa 100 Delfine. Manche Tiere ertranken beim Fang, andere starben am Fangschock. Einige verweigerten das Futter und verhungerten im Becken, weil es nicht natürlich ist, dass sie tote Fische fressen. Ich begann deswegen schon zu zweifeln, aber ich tat nichts dagegen.
Bis Kathy, einer von 5 Delfinen, die Flipper spielten, in Rick O'Berrys Armen starb.
Well, had been depressed for a long time.
Katie war seit längerem deprimiert. Eines Tages rief mich der Manager des Aquariums an, nun sei es besonders schlimm. Ich ging zu ihrem Becken, dessen Rand hüfthoch war. Sie schwamm in meine Arme, blickte in meine Augen, nahm einen Atemzug und dann keinen mehr. Sie sank unter Wasser, ich ihr nach, presste meinen Daumen auf ihr Atemloch, mein Knie unter ihrer Lunge, um sie zu beatmen. Alles umsonst. Da war es für mich vorbei.
Im Gegensatz zu Menschen, wo die Atmung unbewusst abläuft, müssten Delfine die Lunge willentlich steuern, sagt Rick O'Berry. Darum sei das für ihn eine Art Selbstmord gewesen. Eine Ansicht, die Meeresbiologen stark bezweifeln. Wie dem auch sei, für Rick O'Berry zeigt der Tod Cathys, Delfine kann man nicht artgerecht halten. Man müsse nur ihr Leben in den Weiten des Meeres mit den engen und öden Becken der Delfinarien vergleichen, um das zu verstehen. Chronischer Stress wie bei Cathy sei die Folge. Nach der Flipper-Serie nahm die Zahl der Delfinarien stark zu. Rick O'Berry fühlte sich daran mitschuldig.
I have a direct responsibility there because I helped create that. The capture and the traffic in dolphins and stupid dolphin shows.
So wurde Saulus zum Paulus. Als erstes versuchte der 1970 einen Delfin zu befreien, den er vor seiner Bekehrung selbst gefangen hatte. Dafür ging er ins Gefängnis. Es war nicht das letzte Mal.
I've done that in Guatemala, in Nicaragua, in Colombia, in Brazil, and in Haiti and in the Bahamas Islands.
Die Fundamentalkritik an der Delfinhaltung wird von manchen Tierschutzorganisationen geteilt. Der Geschäftsführer des Weltverbandes der Zoos und Aquarien WASA, Gerald Dick, sieht das anders.
Dass man Delfine nicht in einer Badewanne halten kann, ist logisch. Es gibt international empfohlene Standards für die Haltungsbedingungen von Delfinen. Und der Brudervolk zum Beispiel in den USA gibt wohl den guten Haltungsbedingungen recht, weil dort über 70% der Delfine mittlerweile aus eigener Nachzucht entstammen.
Allerdings räumt Gerald Dick ein, dass es viele Delfinarien außerhalb der WASA gebe, die sich nicht an diese Standards hielten. Die Delfinarien voller Kinder, die auch einmal einen Flipper streicheln möchten. Und das wegen ihm, der mit Flipper die Delfine erst so populär gemacht hat. Diese Delfinarien sind für Rick O'Barry ein rotes Tuch. Was aber in Japan, genau im Kleinstädtchen Taichi, geschieht, das ist für ihn ein steter Albtraum. Wie er im Film Die Bucht erzählt, der seinen Kampf für die Delfine beschreibt. Sehr eindrücklich, wie in dieser Szene mit Rick O'Barry in deutscher Synchronstimme.
Es gibt Routen, die Delfine seit tausenden von Jahren für ihre Wanderungen benutzen. Und die Fischer warten einfach ab, bis die Delfine vorbeikommen. Dann stecken sie von den Booten aus diese langen Stangen ins Wasser und sie schlagen einfach mit Hämmern gegen die Stangen und erzeugen dadurch eine Wand aus Lärm, die die Delfine erschreckt. Ich kann das Hämmern richtig hören. Ich höre es die ganze Zeit. Ich höre es im Schlaf. Und wenn man das Geräusch mal gehört hat, dann vergisst man es nie mehr. Wenn sie in der Lagune sind, dann sind sie völlig verstört, gestresst bis zum Gehtnichtmehr.
Pro Jahr treiben die Delfinjäger etwa 20.000 Tiere in der Bucht zusammen und schlachten sie.
The Japanese people do not have the information that we take for granted.
Die Japaner wüssten gar nicht, was in Taichi vorgehe, weil es von den einheimischen Medien verschwiegen werde. International ist die Treibjagd zwar kein Geheimnis, aber es gab bisher keine Aufnahmen von der eigentlichen Tötung in einer abgeschotteten Bucht.
Sie haben selber gesagt, fotografieren verboten. Auf dem Schild steht, fotografieren verboten. Also müssen wir es der Welt zeigen, um es stoppen zu können. Die japanische Regierung muss irgendwann sagen, das ist es nicht wert. Das ist ein Albtraum für die PR.
Nein, keine Fotos.
In dieser Filmszene hindern Fischer und Funktionäre O'Barry daran, an die mit Stacheldraht abgeriegelte Bucht heranzukommen. Im Stile eines Michael Moore schildert der Film, wie die Filmcrew und O'Barry schließlich mit versteckten Kameras, Tauchern und viel Tücke an die ersehnten, grausligen Aufnahmen kommen. Die Fischer stechen mit Speeren auf die panischen Delfine ein. Das Wasser der ganzen Bucht ist rot vom Blut. Vor diesem Gemetzel suchen Delfintrainer jene Tiere aus, die sie an Delfinarien in aller Welt verkaufen können.
There's 30 dolphin trainers there. So they do show up in Taiji, only to exploit the situation. And I'm more angry with them than I am the fishermen who are slaughtering them.
Ich bin wütender über diese Trainer als über die Fischer. Die wissen es nicht besser. Im Japanischen bedeutet das Wort für Wal im direkten Sinn Monsterfisch. Die Fischer denken also, sie hätten es mit Fischen zu tun und behandeln die Delfine wie Fische. Die Trainer aber wissen es besser. Sie haben den Delfinen in die Augen geschaut. Sie geben ihnen Namen und behaupten, sie liebten sie. Und es ist dieser Handel mit den Tieren für Delfinarien, der das Gemetzel ökonomisch stützt. Denn ein trainierter Delfin bringt $150,000, ein toter aber nur 500 bis 600.
When you go there and you buy them, you're rewarding them for their bad behavior.
Der Weltzooverband distanziere sich von diesen Vorgängen, sagt Geschäftsführer Gerald Dick.
Der Weltzooverband verurteilt diese blutige Abschlachtung aufs Schärfste, das auch schon seit längerem, und ist auch im Dialog mit dem japanischen Zooverband, um diese Dinge eben anzusprechen.
In Japan bekommt die Mauer des Schweigens Risse. Das Filmfestival in Tokio hatte die Bucht ursprünglich abgelehnt, doch nach großen Erfolgen an ausländischen Festivals ist der Film doch noch ins Programm gekommen. Und vielleicht hat dies noch mehr bewirkt. Die uniforme Front in Taichi gegen die Kritik an der Delfinjagd bröckelt.
I was there on September 1st when the killing season began and they haven't started killing dolphins yet. It may be that we've already won and we don't know yet. They know about this movie. This little town is all over the headlines all over the world. And they're going, "Oh my god, how did this happen?" you know.
Plötzlich findet sich dieser kleine Ort unter internationaler Beobachtung. Obwohl die Saison eigentlich am 1. September begonnen habe, hätten die Fischer noch keine Delfine gejagt. Vielleicht, so hofft Rico Barry, habe er gewonnen, ohne es schon zu wissen. Trotzdem wird Japan den unbequemen Tierschützer so schnell nicht los. Nördlich von Taiji werden jedes Jahr tausende Kleinwale getötet. Da wartet das nächste Projekt.
I haven't even started to deal with that problem yet.
Ein kämpferischer Rick O'Barry im Beitrag von Thomas Häusler. Der Film «Die Bucht» über das Gemetzel an den Delfinen im japanischen Taiji kommt in der Schweiz voraussichtlich im Januar 2010 in die Kinos. So viel Wissenschaft der RS2 für den Moment. Redaktion dieser Ausgabe Thomas Häusler, am Mikrofon Patrick Tschudin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.